NDR Info. Norddeutschland.
Und am Mikrofon ist jetzt Andreas Sperling. Guten Tag. Es ist wie ein letztes großes Aufbäumen vor der Wahl morgen. In ganz Deutschland gehen heute wieder Menschen auf die Straße, demonstrieren gegen Rechtsextremismus. Die angeblich größte Aktion gibt es hier in Norddeutschland, nämlich in Hamburg. Finn Kessler ist dort für uns vor Ort. Im Vorfeld war ja von 65.000 Teilnehmenden die Rede. Sind es denn geschätzt so viele geworden?
Es sind deutlich weniger Menschen gekommen. Das konnte man von hier sehr gut erkennen. Und auch die Hamburger Polizei, die spricht auch nur von mehreren Tausend, die hier heute in die Hamburger Innenstadt gekommen sind. Ungefähr 10.000 dürften es sein, das haben wir erfahren. Also das wird hier nicht die Großdemonstration wie vor einigen Wochen, die wir hier noch in Hamburg erlebt haben, sondern eben deutlich kleiner.
Also weniger als erwartet, aber immer noch tausende Menschen in der Hamburger Innenstadt unterwegs. Wie ist denn die Stimmung bei dieser Demonstration?
Ich würde sagen, hier herrscht eine ja sehr positive, hoffnungsvolle Stimmung, aber auch eine ja gewisse Ernsthaftigkeit bei vielen der Demonstranten. Wir hören uns mal an, was die Teilnehmer so sagen.
Fühlen tun wir uns gut. Es sind leider immer noch zu wenig Leute da. Ich wünschte mir 10-mal so viele Leute auf der Straße vor so einem Tag wie morgen.
Ich war im Januar hier, als wir so viele waren, und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass es heute so wenig sind, weil heute ist der wichtigste Tag, um die Unentschlossenen noch zu gewinnen.
Eine wahnsinnig positive Energie, Zusammenhalt für Demokratie, für Vielfalt, Wahnsinn. Fahren, bunt, so soll es sein.
Also am Tag vor der Bundestagswahl wollte man hier jetzt nochmal ein großes Zeichen setzen. Und auf der Bühne, man hat es im Hintergrund gehört, traten auch mehrere Musikgruppen auf. Mittlerweile hat sich der Demonstrationszug in Bewegung gesetzt und zieht einmal durch die Innenstadt.
Stichwort Bundestagswahl. Welche Rolle spielt denn die konkrete Parteienpolitik bei dieser Demonstration? Also inwieweit kann man das nachverfolgen auf den Transparenten, auf den Plakaten, in den Botschaften?
Ja, die Parteipolitik der AfD ist einer der Hauptgründe für die Demonstration heute. Der Tenor ordnet das ja schon ganz gut ein. Der lautet: Wir lassen uns nicht spalten. Hamburg wählt Zusammenhalt. Und aufgerufen zu dem Protest hat ein breites Bündnis, unter anderem Fridays for Future ist dabei, aber auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und die KZ-Gedenkstätte Neuengamme haben ebenfalls dazu aufgerufen. Und die Sprecherin von Fridays for Future, Annika Kruse, die bringt es ganz gut auf den Punkt.
Es geht auch darum, dass einfach der Hass, der verbreitet wird, einfach auf ein komplett neues Level gegangen ist. Deutschland hält nicht mehr zusammen. Wir sehen eindeutig, dass der Hass verbreitet wird auf der einen Seite, dass Menschen einfach die Menschlichkeit abgesprochen wird. Und das sind Dinge, die konkret gegen Menschenrechte verstoßen. Und dass auch die Vorschläge der AfD, wie zum Beispiel die Grenzen zu schließen, einfach auch überhaupt nicht mit europäischem Recht vereinbar sind. Das sind komplett unrealistische Vorschläge, die am Ende nur gemacht werden, um das Land zu spalten.
Also man wirft der AfD hier gezielte Spaltung vor, und dagegen sind in Hamburg nun auch tausende Menschen auf die Straße gegangen.
Es ist also voll in der Hamburger Innenstadt im Moment. Was heißt das denn für alle, die heute in Hamburg unterwegs sind oder sein müssen?
Ja, das heißt vor allem erstmal, dass es eng wird auf Hamburgs Straßen. Die Demo, die hat sich ja in Bewegung gesetzt mittlerweile. Im Laufe des Nachmittags soll noch ein zweiter Demo-Finger dazukommen. Ein großer Demo-Rave mit lauter Musik. Zudem werden ca. 15.000 Menschen erwartet, sagen die Organisatoren. Wie viele es denn heute werden, das müssen wir dann nochmal schauen. Und dazu laufen im Hamburger Süden, in Heimfeld, auch mehrere kleinere Demonstrationen gegen eine AfD-Veranstaltung dort. Die Hamburger Polizei, die empfiehlt deshalb generell heute auf Bahn und Bus umzusteigen.
Soweit Finn Kessler mit Informationen aus der Hamburger Innenstadt. In Niedersachsen sind die Kitas seit 7 Jahren kostenfrei. Das heißt, Eltern müssen nicht dafür bezahlen, dass ihre 3- bis 6-jährigen Kinder betreut werden. Für Mütter und Väter ist das natürlich ein Segen. Für die ohnehin klammen Kommunen ist das allerdings nur schwer zu stemmen. Nun hat der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund vorgeschlagen, die Kita-Gebühren wieder einzuführen. Oliver Jürgens berichtet über ein Thema mit Sprengkraft.
Der Vorschlag wird bei den Kita-Eltern bereits kontrovers diskutiert, so wie in der Kita am Eichhof in Badowick im Kreis Lüneburg.
Wenn ich das rein aus Elternsicht betrachte, würde ich sagen, fände ich nicht so schön, wenn die wieder eingeführt werden.
Wenn es eingeführt werden sollte, dann würde ich aber sagen, dass es wirklich niedrig bleibt, so dass sich jeder einen Kindergartenplatz leisten kann.
Meine Frau und ich leisten einen Beitrag dadurch, dass wir arbeiten gehen. Und es ist ja alles teurer geworden. Und es ist langsam wirklich an einem Punkt, wo man sagt, es lohnt sich tatsächlich nicht mehr, morgens aufzustehen, um nur für die Krippengebühren oder Kita-Gebühren arbeiten zu gehen.
Doch das Geld in den Kommunen ist knapp. Ausgaben für die Krankenhäuser, für Ganztagsschulen, für Unterkünfte von Geflüchteten. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund beklagt, dass den Kommunen von Bund und Land immer mehr aufgebürdet wird. Es sei Zeit, dass sich Bürgerinnen und Bürger an den Milliardenkosten beteiligen, sagt Verbandspräsident Marco Trips. Zumindest die, die es sich leisten können, zum Beispiel eben bei den Kita-Kosten.
Ich glaube auch, dass nicht so gut verdienende Menschen, natürlich müssen die ihre Kinder in die Kitas bringen, aber gut verdienende müssen sich an den staatlichen Kosten beteiligen, weil wir sonst nicht mehr klarkommen auf kommunaler Ebene, denn von Bund und Land haben wir offensichtlich nicht viel zu erwarten.
Trips hält das auch deshalb für notwendig, weil das Land die gestiegenen Personalkosten nicht ausgleiche. 2/3 einer vor Jahren vereinbarten Pauschale für Gehälter sollte das Land übernehmen, doch bei den Kommunen kommt zu wenig an. Das sagt auch der Bürgermeister der Samtgemeinde Badowick, Heiner Luhmann von der CDU.
Das Land spricht zwar immer davon, dass sie 59% in der letzten Phase an Personalkostenzuschüssen bezahlt. Das ist natürlich bei Weitem nicht eine 2/3-Bezuschussung.
Zumal das Geld nur für einen Teil des Personals fließe, sagt Luhmann. Der Sprecher des Kultusministeriums, Ulrich Schubert, weist das zurück.
Es ist damals gesagt worden, wir berechnen diese Pauschale und es werden 2/3 dieser Pauschale bezahlt. Und daran halten wir nach wie vor auch fest und passen übrigens regelmäßig auch an. Es ist ja nicht so, dass die Pauschale einmal festgeschrieben ist, sondern es ist ein dynamisches System und wird ständig überprüft und entsprechend erhöht. Haben wir zuletzt auch gerade wieder.
Das grün geführte Kultusministerium sieht keinen Grund, von den Eltern wieder Kita-Beiträge zu verlangen.
Hier geht es um Bildungsgerechtigkeit, um Bildungschancen und um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es hat sich gezeigt, dass die frühere Barriere, ich muss Beiträge zahlen, dass wir die abgeschafft haben, hat dazu geführt, dass wirklich mehr Kinder in die Kitas kommen und auch vor allem mehr Kinder, die es wirklich nötig haben. Und es gibt, glaube ich, unwidersprochen keinen Anlass, davon abzurücken oder zu sagen, das würde nicht funktionieren.
Die CDU im Landtag ist der Ansicht, dass das Land entweder mehr zahlen oder die Standards senken muss. Die AfD findet, dass genug Geld da sei, es müsse einfach umgeschichtet werden. Kita-Beiträge wollen aber auch die Oppositionsparteien nicht wieder einführen.
Diskussion um Kita-Beiträge in Niedersachsen. Oliver Jürgens war das mit Stimmen aus Badowick. In Städten wird immer mehr gebaut, egal ob in Deutschland, in Europa oder anderswo in der Welt. Die Natur wird dabei immer weiter zurückgedrängt. Der Lebensraum für Tiere wird enger. Der Hamburger Tierfilmer Heiko de Groot hat darüber unter anderem in Norddeutschland eine Dokumentation gedreht, eine Produktion von NDR und Arte. Der Titel »Wilde Tiere in der Stadt, willkommen in der Nachbarschaft«. Ich wollte von Heiko de Groot wissen, worüber wir denn sprechen, wenn da von wilden Tieren die Rede ist. Es geht ja nicht um Löwe, Tiger, Nashorn und Co.
Nein, da geht's um Igel, Füchse, Waldmäuse, Meisen, Amseln und alles, was so in unseren Gärten lebt.
Nun wird es ja niemanden verwundern, dass der Lebensraum für diese Tiere gerade in Städten und in Ballungszentren immer kleiner wird. Sie haben für den Film mit Wissenschaftlern darüber gesprochen. Wie alarmierend ist die Situation?
Also es ist schon deutlich zu sehen, dass durch Urbanisierung, also die Versiegelung und Verdichtung, die Zahl der Tiere abnimmt, teilweise ganze Populationen zusammenbrechen und vor allem der Zusammenhang zwischen Versiegelung und der Zahl der Tiere deutlich ist, also auch nachweisbar wissenschaftlich ist. Bei Blau- und Kohlmeisen sind es zum Beispiel bei einer 50-prozentigen Versiegelung dann auch nur eine 50-prozentige Lebensfitness der Jungvögel, das heißt, man kann es vereinfachen und sagen, 50% eines Geleges könnten überhaupt nur überleben in einem 50% versiegelten Lebensraum.
Können wir das vielleicht noch in einem weiteren Beispiel nochmal deutlicher, greifbarer machen? In Ihrem Film schildern Sie ja auch ganz konkret die Gefahren für Igel in unseren Gärten.
Ja, Igel sind natürlich besonders betroffen, weil die können auf dem Land gar nicht mehr leben. Dort gibt es Monokulturen, dort werden Gifte gegen Insekten gespritzt und Insekten sind das, wovon Igel sich ernähren. Das heißt, Igel können überhaupt nur noch in unserem Lebensraum in der Stadt leben, also in diesem Gartenmosaik, wo Einfamilienhäuser mit Gärten stehen. Und dort treffen sie auf den Menschen und alles, was der Mensch so mit sich bringt. Zäune sind ein großes Problem für Igel. Mähroboter, Rasentrimmer, die verletzen Igel, wenn die vor allem nachts laufen, aber auch tagsüber oder wenn Menschen schlafende Igel mit dem Rasentrimmer unterm Busch erwischen und gar nicht sich vorstellen können, dass da vielleicht ein schlafender Igel liegt. Und der Igel hat halt diese Strategie, dass er sich einrollt bei Gefahr und nicht wegläuft. Und das funktioniert auch in der Natur. natürlichen Welt, aber wenn er auf den Menschen trifft mit seinen Maschinen, dann ist an derselben Stelle bleiben und nicht weglaufen einfach die falsche Strategie und das erwischt den Igel regelmäßig.
Man wird es ja auch bei Neubauten immer beliebter, Dachflächen zu begrünen und zu bepflanzen. Bauherren rühmen sich ja regelrecht damit. Ist das ein konstruktiver Ansatz, um neuen Lebensraum zu schaffen für Insekten, für Würmer, für Vögel zum Beispiel?
Also Gründächer sind besser als ein Blechdach, das auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Aber Gründächer ersetzen natürlich keinen offenen Boden. Also erstens kann ein Igel nicht fliegen und zweitens ist so ein Gründach mit einer dünnen Substratschicht, das trocknet schnell aus, wenn das nicht kontinuierlich bewässert wird. Und Bewässerungsanlagen sind teuer zu unterhalten, zu warten. Die werden oft abgestellt. Und immer zu bewässern ist natürlich auch nicht unbedingt nachhaltig, weil das Wasser muss man ja auch irgendwo hernehmen. Und dementsprechend bieten diese Gründächer nur für wenige Spezialisten dann am Ende einen zusätzlichen Lebensraum oder gar Trittsteine von einem richtigen Lebensraum zu einem anderen Lebensraum. Aber sie sind definitiv kein Ersatz für echten Erdboden, wo man Bodenleben hat, was vielfältig ist und wo auch außer Vögeln und Insekten andere Tiere profitieren.
Gibt es denn bei all den schlechten Nachrichten auch Entwicklungen, die Hoffnung machen?
Ja, also es gibt ja tatsächlich, Paris ist da ein Vorreiter, die haben ein Institut, was Möglichkeiten erarbeitet, wie man eine Stadt gesünder gestalten kann, indem man zum Beispiel Bereiche renaturiert, dort wieder Asphalt- und Betonflächen aufmacht, damit diese Ökosystemleistungen, die dringend notwendig sind, damit der Mensch in der Stadt gesund leben kann, sich wohlfühlt. Also das heißt einmal die Temperatur, das heißt einmal die Luftfeuchtigkeit, das heißt aber auch Feinstaubfilterung. All das, was Tiere und ein Ökosystem für uns leisten, dass das auch funktioniert. Und da gibt es Menschen, die daran forschen, die entsprechende Studien erarbeiten und dann liegt es an den Städten, das entsprechend auch umzusetzen.
Der Tierfilmer Heiko de Groot. Sein Film Wilde Tiere in der Stadt, Willkommen in der Nachbarschaft, läuft am kommenden Donnerstag um 20.15 Uhr auf Arte und er steht dann anschließend auch in der Arte Mediathek. Die Zeit jetzt 14.52 Uhr, 8 Minuten vor 3.